Hallo und herzlich willkommen bei Carstens Corner. Herzlich willkommen bei Ihrem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke und mir ist unter anderem, dazu kommen wir gleich noch, unser Chefvolkswirt Carsten Bleski zugeschaltet. Hallo Carsten.
Hallo Sebastian.
Carsten, wir hatten ja in den vergangenen Wochen uns doch das ein oder andere Mal so ein bisschen darüber beklagt, dass Wirtschaftsnachrichten technisch, wie soll ich es ausdrücken, saure Gurkenzeit war oder vielleicht so ein bisschen Sommerloch, dass also die wirklich spannenden Veröffentlichungen von Wirtschaftszahlen da nicht anstanden. Das ist jetzt diese Woche anders. Es gab ja diese Woche doch wieder die eine oder andere Zahl, über die es sich zu reden lohnt. Aber ehe wir dazu kommen, dachte ich mir, kommen wir noch zu einer für uns zumindest deutlich wichtigeren Nachricht. Ich habe es eben schon angerissen, du bist nicht die einzige Person, die mir heute zugeschaltet ist. Bei uns ist außerdem noch unsere neue Kollegin, die uns seit dieser Woche verstärkt. Das ist die Franziska Biel. Hallo Franziska.
Hallo Sebastian, hallo Carsten.
Hallo Franziska.
Ja, Franziska, schön, dass du mit an Bord bist.
Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Vielen Dank.
Wunderbar, wir freuen uns, dass du da bist. Und erzähl doch vielleicht einfach mal so ein kleines bisschen was über dich, wie du jetzt zu uns gefunden hast und was so deine Aufgaben bei uns sein werden, damit unsere Hörerinnen und Hörer dann auch wissen, was sie denn von dir in unserem Podcast in Zukunft erwarten können.
Ja, also ich habe jetzt Mitte des Jahres mein Masterstudium abgeschlossen. Volkswirtschaftslehre habe ich studiert mit Schwerpunkt auf monetärer Ökonomik und werde jetzt in Zukunft im Makroteil unterstützen und da freue ich mich schon riesig drauf.
Ja, das klingt doch gut. Dann sind wir auch endlich wieder zu dritt. Dann sind die Zeiten von unserer Männer-WG, von Carsten und mir, dann auch endlich mal vorbei. Müssen wir wieder aufräumen. Ja, Carsten, dann steigen wir doch mal ein. Ich habe es schon erwähnt, so die ein oder andere interessante Veröffentlichung aus Wirtschaftsnachrichtensicht gab es ja diese Woche dann wieder. Mir fallen da zum Beispiel die Arbeitsmarktzahlen ein. Was gibt es denn da zu berichten? Was fandst du da bemerkenswert?
Ich führe dich mal gleich aufs Glatteis doch und gehe nochmal eine Woche zurück, weil was ich eigentlich am allerinteressantesten fand jetzt in den letzten zwei Wochen, in der wir ja keine Folge oder keine aktuelle Folge hatten, war eigentlich Jackson Hole und war die Fed. Wir hatten da eine Rede von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Fed, der eigentlich mehr oder weniger die Ergebnisse der Strategic Review der Fed mitgeteilt hat. Und die Schlussfolgerung ist, dass die Fed sich jetzt in der Zukunft auf ein durchschnittliches Inflationsziel richten wird. Und das ist halt extrem interessant. Nicht nur, weil das vielleicht auch so ein bisschen ein Vorbote sein könnte für die ganze Diskussion, die wir bei der EZB bekommen werden. Ja, hier hat ja die Review gerade erst angefangen. Europa dauert alles ein bisschen länger. Die sind erst Ende nächsten Jahres fertig. Aber auch aus Sicht der Finanzmärkte war das ein ganz deutliches Zeichen, dass die Fed, die ja sowieso eigentlich immer schon in dem Verdacht steht, eher zu lockere Geldpolitik als zu harte Geldpolitik zu fahren, dass die in den kommenden Jahren noch lockerer sein wird. Denn was heißt das, wenn man sich auf ein durchschnittliches Inflationsziel richtet? Das heißt, dass man auch eher geneigt sein wird, die Inflation mal auch überschießen zu lassen. Man wird eher geneigt sein, auch mal den Arbeitsmarkt überhitzen zu lassen. So alles aktuell. Definitiv keine Themen, ja. Da kommen wir auch gleich zum deutschen Arbeitsmarkt. Aber von der Marktseite her war das extrem interessant, weil davor haben wir auch immer gesagt, Zinsen bleiben niedrig für lange. So, das wurde jetzt nochmal verstärkt und die Märkte gehen davon aus, dass eigentlich der Zins weg ist. Ja, nach dieser Rede von Paul. Das war interessant. Und jetzt kannst du nochmal deine Frage zum Arbeitsmarkt stellen.
Also, um das mit dem durchschnittlichen Inflationsziel dann vielleicht nochmal ein bisschen knapper zu formulieren. Aktuell ist es ja so, man hat ein Inflationsziel und man sagt, wenn wir da angekommen sind, ist gut. Und wenn man sagt, wir wollen über einen längeren Zeitraum dieses Inflationsziel durchschnittlich erreichen, dann heißt das, dass es vielleicht gar nicht so verkehrt ist, wenn wir für die Inflation, die in den vorigen Jahren deutlich unter unserem Ziel lag, dann in den folgenden Jahren auch eine höhere Inflation, also eine Inflation, die sogar über dem Ziel liegt, zulassen werden und das trotzdem kein Problem für unsere Geldpolitik darstellt. Habe ich das richtig verstanden?
Das hast du super gemacht, ja.
Wunderbar. Ich dachte mir, wir fassen das nochmal kurz zusammen, denn wo so der Wechsel von einem unmittelbaren zu so einem durchschnittlichen Inflationsziel besteht, ist vielleicht nicht jedem so direkt vor Augen. Dann kommen wir jetzt aber zu dem, was ich ansprechen wollte, und das waren die Arbeitsmarktzahlen. Das war jetzt, nachdem wir aus den vergangenen Jahren da eigentlich immer verwöhnt waren Und wir dann ja auch gesehen hatten, dass auch Corona und die Maßnahmen, die damit zusammenhingen, uns den Arbeitsmarkt zumindest nicht völlig zerschossen haben, war es ja eigentlich vielleicht doch so ein etwas enttäuschender August, ne?
Ja, also ich fand es auch einen enttäuschenden August. Und dann ist das Interessante, wenn man sich die Pressemitteilung der Bundesagentur für Arbeit anschaut, die war eigentlich viel, ja, positiver, optimistisch würde ich nicht sagen, aber deutlich positiver. Denn da war eigentlich ja auch eine der Schlagzeilen war, man sieht eigentlich gar keinen Corona-Effekt auf dem Arbeitsmarkt. So, dann schaut man sich die Zahlen an, sieht man, dass wir jetzt im August bei knapp 3 Millionen Arbeitslosen in Deutschland lagen. Wir sehen auch, dass die Verschlechterung jetzt im August, das waren, glaube ich, sowas 49.000 neue Arbeitslose. Das ist die schlimmste Verschlechterung in einem August seit Wiedervereinigung gewesen. Ja, im letzten Jahr im August, als ja auch schon der Arbeitsmarkt ein bisschen am Schwächeln war, war es fast ähnlich schwach. Ja? Aber wie gesagt, das ist wirklich einfach von der faktischen Seite her der schlechteste August seit Wiedervereinigung. So, um dann zu sagen, boah, das ist alles normal, hat gar nichts mit Corona zu tun, muss ich sagen, ist gewagt. Ja? Dann erinnern wir uns ja auch noch an die Worte einiger Regierungsmitglieder am Anfang der Krise, dass wegen Corona kein einziger Job verlieren gehen sollte in Deutschland. Dann denkt man, vielleicht nicht ganz so gut. Was natürlich auch aktuell dann immer noch interessant ist bei diesen Arbeitsmarktstatistiken ist, das wird dann nur in der Pressemitteilung veröffentlicht, Kurzarbeit. Ja, wie viel Leute wurden neu angezeigt für Kurzarbeit, wie viel insgesamt? So, und da waren erst die Zahlen, wenn nicht, ob das genau stimmt, wir hatten irgendwie, glaube ich, so etwas wie 170.000 nochmal neue Anzeigen für Kurzarbeit. Insgesamt ja, läuft es jetzt halt so ein bisschen runter. Sind wir jetzt, glaube ich, die Zahlen gehen nur bis Juni, hatten wir jetzt im Juni sowas wie 5,4 Millionen Leute in Deutschland, die noch in Kurzarbeit sind. Ja, das ist natürlich eigentlich die versteckte Arbeitslosigkeit. Und wenn man sich dann auch anschaut, was Anfang der Woche kam, ja, es war eigentlich eine Umfrage vom IFO-Institut, wo die Unternehmen, die auch bei dem ja, super bekannten, prominenten IFO-Index immer mitmachen, eine extra Befragung zugeschickt haben, ja, wie viele von euch sind eigentlich in Kurzarbeit von den Unternehmen, nicht von den Menschen, von den Unternehmen, da gibt es halt wirklich eine extrem weite Spannbreite, die irgendwie sowas von in der Pharmaindustrie nur 4%, im Bau 7% der Unternehmen, die sagen, dass sie Menschen in Kurzarbeit haben, aber auch bis zu 80% in Reisebüros, ja, alles nicht überraschend, 60% oder 65% in der Automobilindustrie. Also wir sehen eine enorme Bandbreite und da ist dann doch, muss ich sagen, anders als 2008, 2009, wo es ja auch 2 Jahre gedauert hat, bis wir von den Arbeitsmarktentwicklungen wieder zurück waren auf dem Vorkrisenniveau, ist jetzt doch die Gefahr jedenfalls sehr groß, dass halt nicht alle Leute in Vollzeitarbeit zurückkehren werden nach der Kurzarbeit. Ja, aber es ist halt Kurzarbeit, ja, sozusagen der Exportschlager der letzten Jahre geworden. Ja, alle machen mit, alle machen es nach. Bundesregierung jetzt nochmal verlängert auf 24 Monate. So, das heißt natürlich, ja, das ist gut, stabilisiert auch die Wirtschaft. Natürlich ja, erhöht das ein bisschen die Gefahr, dass ich möglichen Strukturwandel damit verzögere.
Darüber hatten wir auch vor 2 Wochen schon kurz gesprochen, über die Möglichkeit, dass also hinter der Kurzarbeit, hinter dieser Maske der Kurzarbeit tatsächlich eine Entwicklung stattfindet, die eben Strukturwandel und Umbrüche da eben dann verschleiert, die wir jetzt noch nicht sehen können und eben dann mit voller Härte uns treffen würden, wenn die Kurzarbeit ausläuft. Aber ist das vor diesem Hintergrund nicht vielleicht auch eine Chance, dass man das so ein bisschen in die Länge zieht, weil es dann ja auch den Unternehmen erlaubt, sozusagen nach und nach aus dieser Kurzarbeit rauszugehen, wenn man eine längere Phase hat, in der es diese Möglichkeit überhaupt gibt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt quasi unseren Strukturwandel vielleicht beschleunigt durch die Corona-Entwicklung hinter uns gebracht und beenden die Kurzarbeit. Oder aber wir müssen jetzt nach so und so langer Zeit doch Insolvenz anmelden, dass man sowas einfach über einen längeren Zeitraum streckt und dann am Ende vielleicht die Klippe, über die man dann fährt, nicht ganz so steil ist?
Wir hatten das ja, glaube ich, damals auch schon mal ausführlich diskutiert. Aber das Interessante ist auch, dass jetzt so in diesen letzten Wochen es auch eine enorme Kontroverse gab, zum Beispiel auf Twitter, ja, im deutschen Econ-Twitter, zwischen den Befürwortern und den Widersachern ist auch einfach der Ankündigung, in Deutschland die Kurzarbeit zu verlängern. Da knallen dann immer eigentlich zwei, ja, wirtschaftstheoretische Ideologien aufeinander. Das eine ist die, genau das, was du sagst, ich schmiere weiter aus. Aktuell, was ist schlimmer, ja, dass ich Kurzarbeit mache oder aber, was wäre die Alternative? Massenarbeitslosigkeit, sei natürlich, nee, ja, Kurzarbeit, Arbeitsmarkt stabilisieren, Konsum stabilisieren, alles gut. Aber natürlich die Leute, die sagen, ja, Strukturwandel, ja, das vielleicht haben wir dann irgendwie Zombie-Arbeitnehmer, ja, wir haben ja nur schon ja, Leute, die sagen, wir hätten Zombie-Banken, es gibt Leute, die sagen, wir hätten Zombie-Unternehmen, naja, vielleicht haben wir irgendwann Zombie-Arbeitnehmer, ja, oft, weil das ist ja eigentlich ähnlich wie bei dieser ganzen Diskussion um die EZB, ich unterstütze, ich ja, gebe irgendwie wirtschaftspolitische Lockerung hinein und das ist anfänglich gut. Das ist mittelfristig gut, aber das kann natürlich dann irgendwo auch unerwünschte Nebeneffekte haben. So, ich denke, in der Situation jetzt, ja, wirtschaftspolitisch vor allem und dann auch mit der Betonung auf politisch, absolut nachvollziehbar. Ja, was du sagst, diese Klippe, der Cliff-Effekt. Natürlich, je länger ich das hinauszöge, umso besser, ja, dann wird es weicher. So, dann ist die einzige Frage, und das ist auch wieder, was ja, VWL ist ja keine Wissenschaft. Also gehe ich dann davon aus, dass dann, wenn ich diesen weicheren Übergang habe, dass dann ein Unternehmen dadurch besser vorbereitet ist, um dann diesen weichen Übergang in neue strukturelle Formen zu finden? Oder aber glaube ich einfach an dieses reinigende Gewitter, ja, Donnerschlag, jetzt müssen die Leute mal richtig wach gemacht werden und dann sind sie schneller bereit, um sich anzupassen, um ihr Unternehmen anzupassen und so weiter und so fort. Ich muss sagen, je länger man drüber nachdenkt, ja, anfänglich ist man immer geneigt, sofort eine der beiden Seiten zu wählen und sagen, ja, das ist genauso, die anderen haben nicht recht oder andersrum. Das ist hier eine ganz schwierige Sache. Ich denke auch, ja, politisch begründbar, der Schaden, ja, das ist auch der Schaden des verschlafenen Strukturwandels, würde ich sagen, ist eher gering. Wir können eher darüber diskutieren, sagen wir weniger, dass vielleicht der Schaden in Form von einer höheren Staatsverschuldung natürlich da sein wird, weil es kostet. Ja, ich denke, wenn man sich jetzt auch so andere Maßnahmen anschaut, dann schweife ich ein bisschen ab. So, was für Maßnahmen, die kurzfristig gut sind, aber die langfristig vielleicht noch einen größeren Schaden haben könnten, könnte man auch diskutieren über das Aussetzen der Anzeigepflicht von Insolvenzen. Ja, auch gute Sache, ja, erstmal ein bisschen Ruhe reingebracht, aber so in der jetzigen Situation könnte ich natürlich auch schon einen wirtschaftlichen Schaden darunter leiden, weil dann nämlich die ja, in Anführungsstrichen guten oder gesunden Unternehmen, die vielleicht Zulieferer sind von den ja, in Anführungsstrichen schlechten oder gebeutelten Unternehmen, dann auch keinen juristischen Anspruch haben, um dann irgendwie Schadensersatz zu bekommen, ja, ihre Rechte, einen Anspruch zu haben auf ihre Rechte. So, und dann könnte es natürlich passieren, dass dann auch die guten Unternehmen eher noch in so einen Sog mit runtergezogen werden. Also das ist so eine Maßnahme, da kann man sagen, oh, da ist dann so ein Dominoeffekt, der vielleicht losgetreten wird, wenn ich so eine Maßnahme zu lange anhalte. Bei Kurzarbeit ist wahrscheinlich der größte Effekt wirklich der über einfach die steigende Staatsverschuldung.
Du hast eben schon angesprochen, die Diskussion um die Maßnahmen der EZB und die dadurch hervorgerufenen oder dadurch am Leben erhaltenen ja, Zombie-Banken hast du genannt. Zombie-Unternehmen hast du genannt, also Unternehmen, die eigentlich gar nicht mehr in einer Situation wären, sich am Markt behaupten zu können und das eben nur aufgrund der günstigen Finanzierungssituation durch die EZB eben noch können. Da gab es ja auch die Diskussion um ganze Zombie-Volkswirtschaften, also quasi ganze Staaten, die eben quasi schon vor die Wand gefahren wären, wenn die lockere Zinspolitik nicht wäre. Um mal bei der EZB zu bleiben, was glaubst du denn, wie die EZB geschaut hat auf die Inflationszahlen, die diese Woche rausgekommen sind?
Ja, die EZB reagiert natürlich ja sowieso nicht auf aktuelle Inflation. Ja, das wäre so ein Standardreflex vom EZB-Watcher. Die EZB interessiert sich natürlich noch mehr an das Vorausschauende, an Inflationsprognosen. Und was wir jetzt sehen, ist natürlich irgendwie ein bisschen eine Kombination. Da sind die Zahlen teilweise verzerrt. durch die Mehrwertsteuersenkung in Deutschland. Da haben wir immer noch auch negative Basiseffekte drin von über die niedrigeren Energiepreise. Dann hatten wir jetzt auch nochmal eine Verzerrung dadurch drin vom Zeitpunkt des Sommerschlussverkaufes in einigen südeuropäischen Ländern, der sich jetzt verschoben hatte wegen Corona. Also von daher niedrige Inflation, ja, Flirt mit der Null. Was für die EZB wichtiger ist, ist, wie geht's weiter? Und hatten wir auch schon mal eine Folge gehabt, Unsicherheit. Das ist immer hier noch das Schlagwort. Für die EZB könnte jetzt der leicht stärkere Euro so ein bisschen ein Thema werden. Nicht, weil der den Aufschwung abwirkt. Die Unternehmen, die exportieren, haben, denke ich, aktuell ganz andere Probleme, als sich über eine leicht stärkere Währung zu echauffieren. Aber für die Inflation ist natürlich, für die EZB ist der stärkere Euro negativ für die Inflation, weil sich dadurch einfach ganz mechanisch die Inflationsprognosen der EZB nach unten bewegen werden. So. Und im Juni, ja, bei der letzten Runde von EZB-Prognosen, hatten wir, glaube ich, 1,3% Inflation für 2022. So, wenn ich jetzt mit dem jetzigen Wechselkurs da ein bisschen rumspiele, komme ich relativ schnell in die Nähe von 1%. Boah. Und das ist dann doch ziemlich weit weg von 2, ja, brauche ich kein Volkswirt dafür zu sein. Und das sollte der EZB dann doch auch noch ein extra Argument geben, um, was ich denke, jetzt nicht schon nächste Woche, aber in den kommenden Wochen und Monaten doch nochmal nachzulegen und das Anleihenkaufprogramm nochmal aufzustocken. Auch interessant, wie sich jetzt hier so die verschiedensten EZB-Spieler positioniert hatten. Das fing anfangs der Woche an mit Isabel Schnabel, die an sich eher so ein bisschen zurückhaltend war. Ah, ja, Euro, alles okay, alles on track. Ja, das schert uns eigentlich nicht. Danach hatten wir Philipp Lane, Chefvolkswirt der EZB, der sagt, boah, ja, ist aber doch eigentlich ja ein wichtiger Faktor. Und jetzt hatten wir heute früh, ja, heute ist Donnerstag, einen Artikel in der Financial Times, wo halt dann auch nochmal drei nicht genannte Mitglieder des EZB-Rates auch gesagt haben, boah, ja, stärkerer Euro ist doch ein erster Grund für Sorgen bei der EZB. Also das wird, denke ich, spannend sein, ja, und auch wieder eine neue Kommunikationsherausforderung für Frau Lagarde werden nächste Woche, denn es wird eigentlich keine Aktion kommen. Das heißt, was muss dann Frau Lagarde machen nächste Woche? Mit Worten versuchen, irgendwie ja, den Euro wieder ein bisschen schwächer zu reden oder jedenfalls kein, und da könnte ja manch einer sagen, das ist auch schon mal eine Herausforderung, jedenfalls kein Kommunikationsfehler machen, sodass dann nicht auf einmal nächste Woche nach der EZB-Pressekonferenz wir irgendwo nördlich der 1,20 uns bewegen.
Das Thema Unsicherheit hast du eben auch schon erwähnt. Unsicherheit zum Beispiel hinsichtlich des weiteren Ablaufs der wirtschaftlichen Erholung. Wie erfolgt der Übergang von dem Rebound zu der Recovery? Das hatten wir auch in einer der vergangenen Folgen schon mal angerissen. Was das Thema Unsicherheit betrifft, sind wir ja als ING oder bemühen wir als ING uns ja schon seit geraumer Zeit, von so ganz konkreten Prognosen Abstand zu nehmen und stattdessen in Szenarien zu denken. Also was ist eine sinnvollerweise denkbare Entwicklung und was wären die Konsequenzen daraus? Ich habe gesehen, dass du dich diese Woche mit unserem Kollegen James Smith zusammengetan hast und da so ein paar Szenarien zusammengestellt hast, wie es weitergehen könnte mit der nächsten Phase der Erholung und das Ganze eben auch in Abhängigkeit davon, wie zum Beispiel die Entwicklung und dann Verteilung eines Impfstoffs gegen Corona, gegen Covid-19 verläuft. Kannst du für uns in ein paar Minuten mal zusammenfassen, was ihr da für Szenarien habt, wie die aussehen und mit was für weiteren Erwägungen wir da sinnvollerweise rechnen können?
Ah, der Mann ist so gut vorbereitet. Ne? Die Research Note ist gerade erst 3 Stunden oder 4 Stunden alt und es kommen gleich Fragen für den Podcast. Ausgezeichnet. Also, was wir gemacht haben. Wir haben, das ist im Rahmen unseres monatlichen Economic Updates, ja, für die Leute, die auch der englischen Sprache mächtig sind, auch einfach mal think.ing.com sich das mal anzuschauen, was wir da so für Spielereien machen. Und da haben wir natürlich gesagt, okay, ja, wie in jedem Forecast, ich brauche irgendwelche Annahmen. Und wir machen ja jetzt schon seit Corona ausgebrochen ist, haben wir gesagt, ja, lass uns mal nicht mehr, wir haben ein Basisszenario, aber lass uns auch wenigstens zwei alternative Szenarien noch präsentieren, weil, ganz ehrlich, wir wissen es auch nicht. So, und dann waren die drei, und dann haben wir natürlich so, dann die Annahmen verändern sich ein bisschen. Man sagt, okay, jetzt nach dem Sommer sieht man doch auch, was sind eigentlich die treibenden Faktoren von diesen Annahmen. Ja, das sind, auf Englisch gibt es dann schöner, das sind die Vs, ja, das sind Vaccine, Virus und V-Shaped Rebound oder Recovery. Also Impfstoff, Virus und Form des Aufschwungs. Und dann kann ich natürlich damit rumspielen. Also, was gehe ich davon aus? Ob jetzt in unserem Basisszenario gehen wir davon aus, wir sehen jetzt diesen Status quo, wir sehen, dass die Regierung deutlich nicht nochmal in den richtigen Lockdown gehen wollen. Das heißt, wir werden eher lokale Lockdowns haben, die aber nicht die starken Auswirkungen auf die Wirtschaft haben wie im Frühjahr. So, dann brauchen wir halt, bis es diesen Impfstoff gibt, da können wir eine ganze Folge drüber machen. Ich sehe schon, wir überschreiten gerade die Zeit. Dann davon ganz kurz, wir gehen davon aus, dass es irgendwo zum Jahresende den Impfstoff gibt, der dann in der ersten Jahreshälfte mehr oder weniger ausgerollt wird. Ja? Basisszenario. Und dann kann es natürlich schlimmer werden. Dann kann ich haben, Alternativszenario ist, ja, immer wieder an und aus. Lokale Lockdowns reichen nicht, es werden regionale. Immer noch nicht landesweit, aber es geht immer hin und her. Und damit ist so viel Unsicherheit bei den Unternehmen, bei den Verbrauchern, dass das deutlich wieder Wirtschaftswachstum kostet. Gleichzeitig auch, ja, Impfstoff, ja, aber das Ausrollen dauert eine Weile. Müssen wir anschauen, wie schwierig das ist, die Dosen an Mann und Frau zu bringen. Und das ist also sehr stockend. Und auch im Sommer nächsten Jahres haben wir noch nicht für alle einen Impfstoff. So, deutlich, ja, schlechtere Nachrichten für die Wirtschaft. Drittes Szenario, Worst-Case-Szenario, ist dann eins, wo wir einmal doch wieder in den vollen Lockdown gehen müssen, wo wir doch im Winter keinen Impfstoff haben, weil, ja, kann ich mir alles mögliche ausdenken, zu viele Nebeneffekte, die Deckung ist viel zu gering. Und dann brauche ich doch nochmal wirklich bis Ende 2021, bis der Impfstoff da ist. Und das ist einfach das Worst-Case-Szenario, ja, um jetzt hier diese Podcast-Folge weder zu sprengen noch zu negativ zu enden, will ich nicht sagen, was alles bedeutet. Aber das sind Szenarien, die sich der Liebhaber gerne mal auf unserer Internetseite anschauen kann.
Ja, wie gesagt, think.ing.com für diejenigen, die eben sich dieses Stück, was du mit James Smith zusammen verfasst hast, da mal auf Englisch dann zu Gemüte führen möchten. Franziska, du warst jetzt zu Anfang kurz dabei und jetzt zum Ende wollen wir dich nochmal kurz ins kalte Wasser schmeißen. Äußere dich doch auch einmal ganz kurz, diese Szenarien, die Carsten gerade angerissen hat. Welches davon hältst du denn für das Wahrscheinlichste? Bist du da eher so bei dem einigermaßen vorsichtig optimistischen Base-Case-Szenario oder bist du die Katastrophenprophetin und sagst, nein, das wird alles so schlimmer und noch schlimmer, wie es in dem dritten Szenario geschildert ist? Was hältst du dafür das Wahrscheinlichste oder bewegst du dich da in der goldenen Mitte und sagst, na, schauen wir doch mal, äußere dich doch einmal kurz, was du da meinst.
Okay, vielen Dank. Also am unwahrscheinlichsten würde ich auf jeden Fall das dritte Szenario sehen, dass nochmal landesweit ein völliger Lockdown durchgeführt werden muss. Das denke ich nicht, das sehe ich nicht, weil die Geschäfte, die Büros, die haben mittlerweile Krisenmodelle eingeführt, die haben Gesundheitskonzepte, die wissen, wie sie damit umgehen müssen. Das hatten wir im März so alles nicht. Deswegen denke ich, dass ein völliger Lockdown einfach nicht mehr nötig ist. Und das wird auch, glaube ich, das ist so ein großer Schritt und so ein wirtschaftlich unschöner Schritt, dass der sich wahrscheinlich 10-mal überlegt und dann doch verworfen wird, hoffentlich. Dass es aber wieder zu einzelnen Beschränkungen kommt, regional, das sehen wir ja jetzt bereits. Oder teilweise auch nur in Schulen, dass Schulklassen zu Hause bleiben müssen. Deswegen, ich wäre beim Szenario Nummer 2, es wird eventuell regionale Beschränkungen geben. Mit dem Impfstoff bin ich, kann ich nicht beurteilen, dafür kenne ich mich in dem Bereich wirklich nicht genug aus. Aber ja, weder zu negativ noch zu optimistisch, würde ich sagen.
Ja, dann vielen Dank dafür. Ich bin da so ein bisschen Zweckoptimist. Ich freue mich ja darauf, dass ich nächstes Jahr hoffentlich, Daumen gedrückt, Fingers crossed, wieder auf meine Musikfestivals fahren kann. Und dafür wäre es natürlich gut und quasi auch zwingend erforderlich, dass wir da Fortschritte machen, auch was den Impfstoff angeht. Und da kann ich eigentlich nur optimistisch sein, weil ich bei allem anderen ja verzweifeln würde. Dann sage ich vielen Dank, Franziska. Wir freuen uns darauf, dass wir dann in Zukunft von dir auch noch viel mehr hören werden. Vielen Dank, Carsten, für deine Einschätzungen. Und natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit, die Sie uns wieder geschenkt haben. Und wie immer gilt auch dieses Mal, lassen Sie uns wissen, was Ihnen bei uns gefällt oder nicht so gut gefällt. Hinterlassen Sie uns Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Und wenn Sie Kritik oder Themenvorschläge haben, immer her damit. Wir hören gerne von Ihnen. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund. Tschüss.